Hallo und herzlich willkommen zu Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Dieses Mal mit einer Sonderfolge live von der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire. Und wir haben uns für diese Leipziger Buchmesse ein neues Format überlegt. Das nennt sich 5 in 5, also 5 Fragen in 5 Minuten. Und ich habe hier verschiedene Leute interviewt und ihnen diese 5 Fragen gestellt. Manchmal auch noch ein bisschen nachgefragt, also seid nicht zu streng mit mir. Es könnten auch mal 6 oder 7 Fragen geworden sein. Aber hört euch einfach mal an, was diese wirklich tollen Menschen Spannendes live von der Messe hier zu erzählen haben zum Thema Innovation und zum Thema Zukunft. Und damit jetzt viel Spaß und eine gute Zeit. Wer bist du und was machst du?
Hallo, ich bin Carmen Udina vom Friedrich Verlag, leite da Vertrieb und Kundenservice und ansonsten bin ich noch Sprecherin der IGD Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Klasse, das heißt, du hast einmal den Hut des Bildungsverlags auf und aber auch den Blick auf die Digitalisierung der ganzen Branche und da interessiert mich jetzt ganz besonders, womit hast du denn dieses Jahr schon losgelegt?
Also wir haben mit 2 ganz spannenden, innovativen Projekten losgelegt. Das eine ist Einbau von KI bei uns in den Kundenservice, weil wir dann natürlich sehr viele Kündigungen etc. bekommen, wenn die Leute dann aus heiterem Himmel eine Rechnung zugeschickt bekommen. Also so empfinden die das jedenfalls. Und da hatten wir Kolleginnen sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, als E-Mails zu sortieren. Ist das eine Beschwerde? Ist das eine Kündigung? Was ist das? Und da haben wir jetzt eine KI dran gesetzt, die sortiert vor, die schreibt schon E-Mails vor, macht Vorschläge und dadurch haben wir einen extremen Effizienzgewinn. Und ein zweites Projekt, das ich auch super spannend finde, ist die Frage, wenn du einmal Content hast, kannst du den in unterschiedliche Varianten umbauen, sodass auch Menschen mit Migrationshintergrund den Inhalt verstehen und da setzen wir auch eine KI dran.
Das sind 2 super interessante Beispiele jetzt bei euch aus dem Verlag und auch wenig überraschend, dass KI da eine große Rolle spielt. Aber was für spannende Innovationen hast du denn außerhalb eures Verlags, also mit Blick auf die Branche oder vielleicht sogar auch außerhalb der Branche in der letzten Zeit gesehen, wovon wir als Buchbranche vielleicht uns was abgucken können oder was lernen können?
Also da gibt's aus meiner Sicht zwei sehr spannende Dinge. Zum einen hat Burda, die gehören ja dann doch noch irgendwie mit zu unserer Branche, einen Comic entwickelt, nur auf Basis von Agenten und in der Zusammenarbeit mit Agents, wenn man so will, ein komplett KI-generierter Comic. Von der Storyline über die Illustrationen, also wirklich über alles. Und diese Agenten korrigieren sich sogar gegenseitig. Also das fand ich ein sehr spannendes Projekt, vor allem, weil sich das Produkt sehr gut verkauft, obwohl draufsteht, dass es KI generiert ist. Also das sind dann ja auch so die Fragen, die wir uns hier in der Branche stellen. Und das andere ist, das hatten wir jetzt bei unserer Jahrestagung der IG Digital, ein Anbieter von beim Peer Group Day, genau, ein Anbieter von KI-generierten Filmtrailern, Booktrailern. Und da dachte ich mir, krass, da werden einige Agenturen jetzt echt ins Schwimmen kommen, die bislang sowas für uns gemacht haben, weil jetzt kannst du das an deinem PC zu Hause und das ist dann schon eine Riesenänderung auch bei diesen Dienstleistern.
Ja, total. Also KI verändert die ganze Branche und wir müssen uns, denke ich, alle überlegen, wo stecken da für uns Chancen drin, aber was gibt es eventuell auch für Risiken oder Herausforderungen für unsere jeweiligen Geschäftsmodelle? Das Schöne bei deinem letzten Beispiel ist natürlich, dass das Thema Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit für die Inhalte, die wir unseren Zielgruppen, unseren Kunden zur Verfügung stellen, auch ein Thema ist, das was schon immer wichtig war und in den heutigen Zeiten, glaube ich, noch wichtiger wird. Und damit, das ist eben das Schöne bei KI, wenn man es richtig und sinnvoll einsetzt, wird diese Technologie, diese Möglichkeiten werden einfach viel mehr Verlagen und Marktteilnehmern und auch Buchhandlungen zugänglich gemacht. Also viel mehr können davon profitieren und sie nutzen und eben nicht nur die Großen mit den großen Budgets. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Ihr habt, du hast ja von den Innovationsprojekten gesprochen, die ihr jetzt auch bei euch im Verlag gerade dabei seid, durchzuführen. Und in der Vergangenheit habt ihr auch vieles gemacht. Was waren denn Learnings, die ihr selber gemacht habt aus diesen Innovationsprojekten, die du vielleicht auch anderen, die loslegen wollen, die neue Sachen machen wollen, mit auf den Weg geben kannst, damit die erfolgreicher mit ihren Innovationsprojekten sind?
Ich habe ein ganz großes Learning. Es dauert viel länger. Also das eine ist, gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, bis es dann aber umgesetzt worden ist. Das kann durchaus 1 bis 2 Jahre dauern. Und da ist auch der Erwartungsdruck, den man dann an sich selbst hat. Also nicht frustriert sein, wenn es nicht so schnell geht, weil gerade bei innovativen Projekten, da gibt es keine Strukturen, da gibt es eigentlich auch noch keine Entscheidungswege, da gibt es ja noch gar nichts, wenn man richtig innovativ ist. Und dann braucht das einfach seine Zeit. Und das ist dann einfach nicht schlimm. Das ist so. Und dann sollte man trotzdem dranbleiben und nicht einfach viel zu früh die Flinte ins Korn werfen. Also aus meiner eigenen Historie, ich habe einmal in einer Agentur gearbeitet und da haben wir blätterbare PDFs gemacht, in die man ja, du lachst, in die man Filme einbauen konnte. Und wir waren total innovativ, hat nur keiner kapiert. Und wir waren viel zu früh und wir haben es dann auch gelassen. Und dann kurz darauf kam dann sozusagen der Technik-Boom und E-Book-Boom. Also wenn wir da ein bisschen länger dran gewesen wären, also dann wären wir vielleicht jetzt einer der Big Player wie so Bookwire oder so, sind wir halt nicht. Aber das hat mir halt einfach gezeigt, nicht zu früh aufgeben.
Ja, und Timing ist alles. Da gehört manchmal auch ein bisschen Glück dazu. Also auch wir bei Bookwire haben Dinge vor ihrer Zeit entwickelt und ja, die Zeit war einfach noch nicht reif. Dann haben wir es wieder sein lassen. Das gehört, finde ich, auch dazu. Man muss den Mut haben, auch Dinge potenziell für die Tonne zu entwickeln. Aber nur, wenn man anfängt, wenn man loslegt, dann besteht die Chance, dass am Ende auch was Großartiges bei rauskommt. Stichwort Mut, kurz noch zum Abschluss. Wie machst du der Branche Mut für die Zukunft, gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen, wo es ja doch an vielen Stellen auch durchaus Unsicherheitsfaktoren gibt, aus technologischen Gründen, aus globalpolitischen Gründen und aus vielen anderen. Wie machst du der Branche Mut für die Zukunft?
Indem ich einfach mal um mich herum schaue. Also ich war jetzt vor dieser Messe 4 Tage auf der Didakta. Und ich hatte noch nie so viele positive Gespräche mit Lehrkräften. Und die Didakta war voll und ich denke, hier in Leipzig wird es genauso sein. Und das darf man einfach nicht vergessen. Schaut euch hier diese Leute an, für die man das macht. Diese glücklichen, positiven Gesichter. Und solange es diese Menschen gibt, wird es auch immer noch uns geben. Vielleicht in anderer Form. Also da müssen wir einfach gucken, wo wir dann möglicherweise unsere Nische finden, die dann aber trotzdem erfolgreich sein kann. Aber also ich komme hier immer ganz, ganz beglückt wieder zurück von solchen Tagen, weil dann weiß ich wieder, wofür ich es mache.
Das ist doch eine super Motivation, mehr mit den Menschen in Kontakt kommen. Events sind, glaube ich, ganz wichtig, damit wir als Branche eben auch zeigen können, was für tolle Produkte wir machen und wieder mit unseren Leserinnen und Lesern ganz intensiv in Kontakt kommen. Vielen Dank, Carmen Udina, und noch eine schöne Leipziger Buchmesse.
Danke, wünsche ich dir auch.
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Colin Hauer. Ich bin Geschäftsführer von Hörbuch Hamburg. Das ist mein Lieblingshörbuchverlag und hoffentlich auch der von ein paar anderen Menschen. Und ich arbeite zusammen mit meinem Team daran, die besten Hörbücher und Geschichten an möglichst viele Menschen heranzutragen.
Womit hast du dieses Jahr losgelegt?
Da habe ich 2 Antworten. Die eine wäre privater Natur. Ich habe mir so einen Schlaftracker zugelegt und mal versucht, möglichst viele Daten zu erheben und rauszufinden, wie ich schlafe. Und die Antwort ist schlecht, zu wenig, nicht durch und so weiter. Also alles im roten Bereich. Aber das Gute ist, dass ich diese Daten jetzt nutzen kann, um daraus zu lernen und hoffentlich mal was zu ändern und ein bisschen mehr Schlaf zu kriegen. Ich habe es zumindest schwarz auf weiß. So. Ja, und beruflich habe ich natürlich auch mit ein paar neuen Sachen losgelegt. Ein großes Thema, was uns umtreibt, ist das Thema Streaming, was ja immer relevanter wird und ist fürs Hörbuch. Und da haben wir jetzt insbesondere für die Streaming-Services, die aus dem Musikbereich kommen, wie jetzt Spotify zum Beispiel, jemand Neues für uns gewinnen können. Eine Person aus der Musikbranche, die sich nochmal tiefer einarbeitet, da auch Learnings mitbringt aus vorherigen Stationen. um sicherzustellen, dass wir mit unseren Hörbüchern wirklich bestmöglich vertreten sind auf all diesen Plattformen, wo sich jetzt sehr, sehr viele Menschen tummeln, die gerne Hörbücher hören möchten.
Cool, das klingt sehr spannend. Jetzt seid ihr ja an sich schon ein sehr innovativer Verlag, aber was für spannende Innovationen hast du denn generell in der Branche oder auch darüber hinaus in der letzten Zeit so gesehen, die vielleicht für euch als Verlag oder eben auch für die Branche insgesamt interessant sein könnten?
Ja, das ist eine gute Also um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht, welches Beispiel ich picken soll, weil es so viele kleine und manche größere Beispiele gibt, die spannender sind. Aber was mich wirklich begeistert ist, die Innovation, die man nicht sieht, sondern die man spürt. Und es hat sich richtig viel getan in der Branche. Man merkt, die Leute haben Bock, die Leute sind on fire. Die Unternehmen verändern sich, holen neue Leute rein, entwickeln das Personal weiter, was vor Ort ist und arbeiten an richtig vielen guten Ideen. Und man merkt, wenn man genauer hinschaut, brodelt es überall unter der Oberfläche und du siehst Innovation im Kleinen, im Großen, in allen Bereichen, in allen Unternehmen eigentlich. Und das ging jetzt auch viel schneller, als ich es mir fast schon erhofft hätte und erwartet hätte. Und ich finde das ein tolles Zeichen, dass sich da so viel tut, die Branche sehr innovationsoffen ist und vielleicht hier und dort nach einer anfänglichen Skepsis auch bereit ist, an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge auszuprobieren und ganz viele schöne Beispiele auch zu schaffen. Und das finde ich echt toll.
Was glaubst du, woher das kommt? Also die Buchbranche wurde von außen ja viele Jahre nicht unbedingt als eine der innovativsten Branchen wahrgenommen. Jetzt hast du selbst schon gesagt, da tut sich sehr viel. Da wird in viele Richtungen nach neuen Innovationen geschaut und da ist auch eine gewisse Offenheit. Was hat sich da verändert und warum hat sich das deiner Meinung nach in der letzten Zeit verändert?
Ja, ich frage mich, ob das auch so eine gewisse Hochnäsigkeit von der einen oder anderen Branche ist, wenn man auf unsere Welt schaut, weil ich finde ja, dass die Buchbranche eigentlich über Generationen immer sehr innovativ gewesen ist und sich neu erfunden hat. Also wir brauchen gar nicht anfangen mit Papierdruck und verschiedenen Techniken, die sich über die Jahre entwickelt haben. Aber ich finde, es hat sich immer sehr viel getan. Man hat auch eine Konstanz natürlich auch gehabt, aber auch eine stetige Weiterentwicklung. Ich glaube, es liegt schon im Kern von uns allen, auch neue Dinge auszuprobieren und in unserer DNA. Was die Buchbranche so besonders macht, ist, dass wir nicht nur weltoffene Leute haben, die Lust auf Innovationen haben, sondern da gibt's auch echt viele smarte Leute mit viel Herz und viel Verstand. Und wenn die zusammenkommen, dann passieren da schon spannende Sachen. Also überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht. Es sind vielleicht eher so pessimistische Stimmen, die von außen kamen. Ich finde, wir können da ruhig selbstbewusst sein und unseren innovativen Weg weiter gemeinsam gehen.
Das finde ich sehr schön, einfach wirklich mehr sich auf das Positive zu konzentrieren, optimistisch bleiben und auf die eigenen Stärken setzen. Ich glaube, das ist in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je. Dieser Podcast ist ja auch dazu gedacht, dass wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Ihr habt viele innovative Projekte und Aktionen schon durchgeführt. Was waren denn da Learnings für euch, von denen vielleicht andere auch profitieren können?
Nicht aufgeben, ist so ein Learning, denn vieles dauert dann doch auch eine Weile. Ja, das ist dann erstmal so die Bad News. Nicht alles kann sofort funktionieren, aber die Good News ist, wenn man anfängt und dran bleibt, dann passieren viele schöne Dinge. Und ich finde, man merkt, wenn man mit neuen innovativen Ideen oder Prozessen beginnt, man muss gar nicht so viel Energie reinstecken, um erste Erfolge zu sehen. Man darf halt nicht sofort das Endergebnis nach einem Tag erwarten. Aber wenn man bereit ist, sich auf iterative Schritte einzulassen und jeden kleinen Teilerfolg auch zu feiern, auch die Richtung nochmal zu ändern, vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, ob der Pfad, auf den man sich ursprünglich begeben hat, der richtige ist oder ob man vielleicht nochmal links oder rechts abbiegen möchte, dann kommt man am Ende auch an ein Ziel. Nicht unbedingt das, was man vorher erwartet hat, aber doch eines, was einen weiterbringt. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und ich denke, machen, loslegen, nicht zu viel sofort erwarten und vielleicht auch offen an das Endergebnis herangehen, das hilft und das kann sehr, sehr viele tolle Ergebnisse produzieren.
Ja, cool. Das passt natürlich ganz hervorragend zum Motto unseres Podcasts. Hast du zum Abschluss denn noch was du der Branche gerne mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was der Branche auch Mut für die Zukunft macht?
Ja, ich weiß nicht, ob ich der Branche jetzt Mut machen kann für die Zukunft, aber ich finde, ich habe es ja gerade schon gesagt, es liegt sehr, sehr viel in der Branche, was total wertvoll ist. Also wir haben sehr viele schlaue Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck und mit sehr, sehr vielen tollen Ideen. Wir haben starke Inhalte, wir haben ein zeitloses Erlebnis des Lesens, des Hörens und eine gemeinsame Mission, auf der wir uns alle befinden. Und ich denke, wenn wir weiterhin unser Publikum so begeistern, wie wir das bislang schon tun, dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Zukunft vor uns allen. Und ich denke, so ein gesunder Optimismus, der kann uns nur weiterhelfen, wenn wir als Branche weiterhin Wissen teilen, miteinander sprechen, die Branche als Ganzes stärken, auch das Buch und das Hörbuch gemeinsam denken, vielleicht auch als Gegenentwurf zu den kurzfristigen Dopamin-Hits, die man so aus anderen Richtungen bekommen kann. Ich versuche dazu auch möglichst mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich finde es auch immer spannend, was man von Branchenneueinsteigern und dem Nachwuchs auch lernen kann. Die haben viele gute Ideen, denen sollten wir ein bisschen mehr Gehör schenken. Ich denke, das tut uns allen ganz gut.
Also ein klarer Aufruf zu noch stärkerer, noch intensiverer Vernetzung über alle Branchenteilnehmer, alle Altersgruppen und auch Genres hinweg. Vielen herzlichen Dank an dich, Colin, und noch eine schöne Leipziger Buchmesse.
Vielen Dank dir auch.
Wer bist du und was machst du?
Ich bin Jana Ganguly, ich bin beim Kosmos Verlag und dort Head of Digital Innovation. Wir haben bei uns zwei Bereiche, einmal die digitale Produktentwicklung, wo wir digitale Mehrwerte zu haptischen Produkten gestalten und dann auf der anderen Seite eben auch noch das Thema KI, das wir in den Verlag tragen.
Womit hast du dieses Jahr losgelegt?
Ja, tatsächlich mit so einem privaten Projekt, das mir total Spaß macht und wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, da kann ich gut wirksam werden. Und zwar habe ich das Gefühl, es gibt gerade so eine Aufbruchsstimmung hin zum Zurückbesinnung zum Analogen mit Silent Reading Parties und lauter solchen Themen. Und habe das Gefühl, es gibt so viele Menschen, die gerne wieder lesen wollen, wieder stärker lesen wollen, die zurückfinden wollen auch zu diesem ruhigen und besinnlichen, was das Lesen hat. Und da versuche ich gerade eine Lösung dafür zu finden, digitale Leseerlebnisse anzubieten in der Zukunft, dass Menschen einfach die Chance haben, wieder stärker ins Lesen reinzufinden und das möglichst einfach und spannend und mit ganz viel Spaß.
Okay, das klingt wirklich interessant. Kannst du dazu schon ein bisschen mehr verraten oder ist das alles noch ein ganz geheimes Work in Progress?
Geheim ist es nicht, aber Work in Progress tatsächlich schon sehr. Es ist einfach so, einfach das, was ich auf der Arbeit mache, Innovationen mitgestalten und mitfördern, habe ich einfach auch Bock, privat da ein bisschen tätig zu werden. Und ist so wirklich sichtbar wird es wahrscheinlich erst so im dritten Quartal 2026. Aber es wird eben digitale Lesereisen geben, wo Menschen Stück für Stück mit auf die Reise genommen werden von warum möchte ich eigentlich lesen, über was braucht es, damit ich wieder stärker ins Lesen reinkomme, welche Hürden kann ich denn da auch einfach nehmen oder wie komme ich über die Hürden hinweg, hin zu, womit steige ich denn am besten ein, was sind denn so einfache Inhalte, die ich relativ schnell und einfach auch lesen kann und wie lese ich denn dann auch so, dass ich es behalten kann, dass ich tatsächlich davon am meisten profitiere. Also ganz viel in Richtung, was macht es fürs Hirn auch? Damit beschäftige ich mich gerade ganz intensiv. So, wir trainieren unseren Körper so selbstverständlich, ne? Überlegen uns ganz genau, wann wir trainieren, wann wir auch Pausen machen müssen, damit der Körper sich erholen kann. Und das sollten wir doch eigentlich für unser Hirn auch machen. Und Lesen ist da eine großartige Möglichkeit, um das hinzubekommen.
Wow, okay. Das ist ein Thema, was wir an anderer Stelle, glaube ich, nochmal vertiefen müssen, weil auch der Börsenverein ja sehr auf das Thema Leseförderung im Moment sich fokussiert, weil das einfach super relevant ist für uns als Branche insgesamt. Und da sehe ich durchaus einige Anknüpfungspunkte, aber ohne das mit dir vorab abgesprochen zu haben, ich glaube, dass das generell auch einfach viele Branchenteilnehmer, auch viele Verlage sehr interessiert und wird jetzt einfach mal den Aufruf an alle Zuhörenden starten. Also wenn ihr da Kooperationsmöglichkeiten oder auch einfach nur generelles Interesse an diesem Thema habt, dann meldet euch bei Jana. Also das ist, finde ich, ganz großartig. Jetzt habe ich natürlich trotzdem noch ein paar mehr Fragen für dich, passt aber dann ganz gut. Das ist ein Thema, wo du dich jetzt sehr mit beschäftigst, also ein Projekt, was dich jetzt die nächsten Monate begleiten wird. Was hast du denn aber abgesehen von deinen eigenen Projekten, vielleicht sonst noch in der Branche oder auch darüber hinaus in letzter Zeit gesehen, was aus deiner Sicht besonders innovativ ist und was für die Buchbranche sehr spannend werden kann?
Tatsächlich so eine Innovation, die ich in letzter Zeit gesehen habe, habe ich tatsächlich eine aus dem Kosmos Verlag mitgebracht, weil ich die sehr spannend finde, und zwar das Thema KI in Spielen. Und der Kosmos Verlag bietet ja nicht nur Bücher an, sondern auch Spiele. Und wie KI ins Spielprinzip eingreifen kann, also innerhalb eines Spiels auch so ein bisschen Richtungen offen lassen kann oder personalisieren kann, auch dieses Spielerlebnis, das fand ich unheimlich spannend. Und vielleicht ist das ja auch was, so eine Innovation, die eigentlich buchfremd ist, die aber vielleicht auch in die Buchrichtung mal überschwappen könnte.
Ja, total. Also muss man, glaube ich, als Verlag oder auch als Händler sich ein bisschen überlegen, wie kann ich das vielleicht für meine Produkte, für meinen Service irgendwie nutzen. Aber ich finde es grundsätzlich immer spannend, ein bisschen, das ist jetzt eine abgedroschene Phrase, aber outside the box zu denken und einfach mal zu gucken, was passiert denn in angrenzenden Bereichen und wie kann ich das für meine Zwecke adaptieren. Und manchmal ist es überhaupt nicht offensichtlich und trotzdem macht es dann irgendwann einen Klick. Also deswegen vielen Dank, finde ich sehr interessant. Was war denn ein großes Learning für dich in den Innovationsprojekten, die du bis jetzt gemacht hast, wo du vielleicht auch anderen in der Branche, die vielleicht noch ein bisschen Motivationsschub brauchen, loszulegen und Innovationen tatkräftig anzugehen. Was kannst du denen noch mit auf den Weg geben, damit sie erfolgreicher sind und vielleicht nicht jeden Fehler auch nochmal machen?
Ja, ich glaube, was mich am Anfang doch ein bisschen gehemmt hat und wovon ich jetzt irgendwie so komplett weggekommen bin, ist das Thema Geld. Ne? Dass man erstmal das Geld besorgen muss, dass man erstmal schauen muss, dass man Leute davon überzeugt, dass hier super viel Geschäft auch zu holen ist. Und ich glaube, Innovation braucht am Anfang, gerade wenn es so ein zartes Pflänzchen ist, braucht es eigentlich eher andere Dinge. Und da braucht es eher das Commitment der Menschen, die dafür, die da Einfluss nehmen können. Also das Commitment sowohl von der operativen Ebene als auch von bis hoch zur Geschäftsführung eigentlich. Weil am Anfang sind am wichtigsten die Leute, die Experten, die ja im Unternehmen auch häufig hoch gefragt sind und in vielen Projekten eingebunden. Aber diese Experten braucht man für eine bestimmte Zeit eben intensiv, um daran zu arbeiten, um auch ein erstes Produkt, ein MVP, Minimum Viable Product, auch auf den Weg zu bringen. Und ansonsten ist es ganz, ganz viel Leidenschaft und auch das Verständnis dafür, dass Scheitern und auch das daraus Lernen nicht das Ende der Reise ist, sondern eigentlich nur ein Zwischenschritt auf dem Weg. Das ist für mich immer das Wichtigste gewesen. Und da sehe ich aber auch ganz, ganz häufig genau die Hürden, dass viele dann zu schnell auch aufgeben an der Stelle. Und so hat es noch nicht geklappt, dann häufig so klappt es insgesamt nicht und wir müssen was anderes machen. Gut.
Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen. Also man muss wirklich sich insgesamt im Unternehmen darüber abstimmen, welche Kollegen setzt man für welche Projekte ein, hat man das Commitment der Geschäftsführung und bekomme ich eben die Leute für ein Projekt zusammen, die ich brauche mit der entsprechenden Fachexpertise. Aber auch, was du zuletzt gesagt hast, auch in meinem Bereich, wo wir im Business Development ja neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln, könnte man sagen, sind wir häufig gescheitert und Dinge haben nicht so funktioniert, wie wir das ursprünglich mal uns vorgenommen hatten. Aber meine Erfahrung ist, und das dauert manchmal mehrere Jahre und plötzlich steht man da und stellt fest, oh, das, was wir vor 5 Jahren gemacht haben und damals hat es nicht funktioniert, Das würde heute wahrscheinlich 1:1 auch immer noch nicht funktionieren. Aber wir können ganz viel von dem, was wir damals gemacht haben, für ein neues Projekt heute nutzen und die Learnings jetzt total gut einsetzen. Und deswegen hat eigentlich alles, was man macht, dann schon immer auch einen Mehrwert irgendwann. Vielleicht noch abschließend, Jana, weil wir wollen ja Mut machen zu mehr Innovation und einfach zu einem positiven Mindset in der Branche. Was möchtest du der Buchbranche noch mit auf den Weg geben? Wie machst du ihr mehr Mut für die Zukunft?
Ich glaube tatsächlich, die Branche schaut ganz häufig sehr stark auch auf das, was Herausforderungen sind, ist auch ganz menschlich, ne? dass man sich erstmal die Probleme anschaut und schaut, wo müssen wir besser werden. Aber dabei doch häufig auch die Chancen übersieht, die wir jetzt gerade haben. Da möchte ich nur so ein paar Beispiele nennen. Ne? Diese Rückbesinnung auch zum Analogen, die ich vorhin schon genannt habe, dass Menschen Silent Reading Partys machen und rausgehen und sich treffen zu Buchthemen. Dass sie das Slow Tech wieder eine Sache wird, dass Menschen schauen, wie sie ihre Handys von zu viel Stimuli befreien. All diese Trends zeigen ja eine bestimmte Richtung und zeigen ein bestimmtes Bedürfnis dahinter auf. Und dieses Bedürfnis, das dahinter steht, in dieser Welt der Informationsüberflutung und der Stimuli eben auch klarzukommen, das ist ja eins, das wir in der Buchbranche super befriedigen können und wo wir super viele Angebote für machen können. Und gerade durch KI wird häufig so als disruptives Element dann auch verteufelt. Aber Disruption ist ja nicht im Grunde genommen schlecht, sondern Disruption ermöglicht einem ja auch so viele Chancen und so viele Möglichkeiten, Dinge auch nochmal anders anzugehen, zu hinterfragen und neu aufzustellen und dadurch auch viel zu gewinnen. Und da glaube ich, gerade durch KI haben wir auch noch super viele Möglichkeiten, uns teilweise auch frei zu schaufeln von ganz vielen administrativen Tätigkeiten und neue Dinge zu gestalten, die vielleicht so bisher noch gar nicht möglich waren oder auch nicht wirtschaftlich waren und die jetzt plötzlich möglich werden durch KI. Also auch da bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll und glaube, da ist gerade ganz, ganz viel zu holen und es ist eine ganz, ganz spannende Zeit, um auch in der Verlagsbranche zu sein.
Super, klasse. Vielen herzlichen Dank, Jana, und noch eine schöne Messe in Leipzig.
Dankeschön.
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Sandra Thoms und ich bin eine Geschichtensammlerin, sage ich einfach mal so. Meistens hat das was mit Büchern oder Verlag zu tun. Ich hatte etwa 20 Jahre lang einen eigenen Verlag, einen Buchverlag. Und in der Zwischenzeit bin ich vom Buchverlag zum Zeitschriftenverlag gekommen und bin die Geschäftsführerin des Satiremagazins Titanic.
Womit hast du dieses Jahr losgelegt?
Dieses Jahr kam zur Titanic noch ein weiteres Magazin dazu, dessen Geschäftsführer ich geworden bin, das Literaturmagazin Fantastisch. Für fantastische Literatur, wie der Name irgendwie vermuten lässt.
Welche spannende Innovation hast du in der letzten Zeit gesehen?
Das finde ich eine super schwere Frage, weil immer, wenn ich eine spannende Innovation sehe, ich irgendwie gefühlt eine halbe Stunde später noch etwas Spannenderes sehe und etwas Neueres. Und wenn ich es mir dann genauer angucke, ist es vielleicht gar nicht so spannend und neu und sehe dann aber nochmal was Neues und was Spannenderes. Das könnte an grundlegenden Aufmerksamkeitsdefizitstörungen liegen. Das könnte aber auch daran liegen, dass momentan sich einfach alles so wahnsinnig schnell entwickelt. Eine solidere Sache, die ich gefunden habe, die ich sehr spannend finde, ist das, was der Deutsche Anwaltsverlag momentan mit seinen Online-Lexika mit KI-Suche macht. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, auch wenn sie jetzt nach außen nicht so strahlt und funkelt wie andere Innovationsprojekte.
Kannst du da noch 2, 3 Sätze mehr zu uns mitgeben? Was genau macht der Deutsche Anwaltsverein da?
Der hat quasi eine Wissensdatenbank aufgebaut mit einer eigenen KI-Suche und die greift aber nur auf ihre eigenen Werke, geprüften Werke zurück. Also das heißt, wenn du da in irgendeiner Form Fragen stellst und Antworten bekommst, kannst du davon ausgehen, dass nichts halluziniert wurde, sondern dass das tatsächlich geprüfte Inhalte sind und du mit diesen wirklich vertrauensvollen Angaben umgehen kannst.
Okay, sehr spannend. Du hast ja selbst auch schon viele Innovationsprojekte oder Innovationen in die Branche gebracht, daran mitgewirkt. Was war so dein größtes Learning aus Innovationsprojekten, wo du ein Teil von warst?
Meistens, dass sie doch sehr viel mehr Arbeit sind, als man am Anfang denkt. Und meistens, dass die Arbeit gar nicht in der Innovation liegt, sondern meistens in kleinen grundlegenden Dingen, die man sich überlegen muss. Von wie kommuniziere ich das oder warum funktioniert das jetzt so nicht, wie es funktionieren sollte und so weiter. Also wirklich Basics, wo man immer dachte, ach, da stehe ich schon drüber, aber das sind dann meistens die Dinge, über die man stolpert.
Also klassisches Projektmanagement oder was Innovationsbezogenes, Innovationsspezifisches?
Selten was Innovationsspezifisches. Meistens ist es tatsächlich die klassische Projektmanagementarbeit, die einen ausbremst, weil man oft auch gerade bei Innovationen das Gefühl hat, man könnte schneller vorwärts gehen als bei anderen Dingen, weil man ja innovationsgetrieben ist und begeistert und Dinge neu bauen möchte. Und nur um dann festzustellen, ja, es geht nicht schneller.
Okay, das heißt, also kannst du ein konkretes Learning formulieren, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was würdest du bei dem nächsten Innovationsprojekt vielleicht anders machen?
Wenn du dir denkst, das geht 3 Monate, sag, es geht 6 Monate.
Alles klar. Und die letzte Frage, wie machst du der Branche Mut für die Zukunft?
Ich wünsche mir sehr, dass viele Menschen da draußen sich ein bisschen die Angst nehmen lassen, weil ja, es bricht momentan sehr viel um und weg, es verändert sich unendlich viel und das macht vielen Menschen sehr viel Angst, das kann ich absolut verstehen, aber da möchte ich dann doch mal wie üblich Hesse zitieren und sagen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Findet doch den Zauber mehr. Überlegt euch doch, was auch schön sein kann an den Umbrüchen und was gut sein kann an den Umbrüchen. Und wenn ihr nicht Schönes und Gutes findet, dann gestaltet die Umbrüche selbst so, dass sie schön und gut sind. Das ist nämlich durchaus machbar.
Also Selbstwirksamkeit ist das Stichwort. Höre ich da so raus?
Auf jeden Fall.
Super, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wer bist du und was machst du?
Ich heiße Sebastian Wolter und bin Geschäftsführer, also Verleger vom Katapult Verlag, was eine Tochtergesellschaft des Katapult Magazins ist. Und den Katapult Verlag gibt es jetzt seit etwas mehr als 5 Jahren. Wir veröffentlichen halt vor allem Sachbücher und Atlanten mit Infografiken, Karten, wie wir sagen. Wir versuchen halt, sozialwissenschaftliche Studien auszuwerten und zu visualisieren. Wir machen Kinderbücher, haben auch ein paar Romane im Programm. Und Kalender.
Ja, breites Portfolio, nicht schlecht. Womit hast du denn dieses Jahr losgelegt?
Also dieses Jahr haben wir tatsächlich, habe ich vor allem mit der Buchproduktion losgelegt, um zur Messe mit allem fertig zu sein. Wir haben Deutschland, ein interessantes Land in Karten, die Geschichte eines interessanten Landes in Karten veröffentlicht. Da habe ich Autoren organisiert, lektoriert natürlich. Also ich habe viel Projektmanagement natürlich, trockene Zahlen. Wir haben einen Atlas über Menschenrechte gemacht. Also die ersten Monate, jetzt wirklich bis, würde ich sagen, Mitte Februar, waren eigentlich komplett Buchproduktion bei uns. Und wir haben es auch Gott sei Dank alles rechtzeitig zur Messe geschafft. Das klappt auch nicht unbedingt immer, aber da bin ich sehr zufrieden, dass das dieses Jahr mit allen Neuerscheinungen geklappt hat.
Und was ist so eure Herangehensweise an so Buchprojekte? Weil ich, also reine Außenwahrnehmung würde ich schon sagen, eure Bücher sind anders als von anderen Sachbuchverlagen und haben irgendwie einen anderen Ansatz. Aber wie würdest du das selber beschreiben? Wie überlegt ihr euch, welche Titel ihr macht? Wie geht ihr das an?
Also tatsächlich entstehen die meisten Titel bei uns aus der Redaktion des Katapult-Magazins heraus. Also wenn wir halt mal einen Artikel geschrieben haben, wie jetzt im aktuellen Heft über erfolgreiche Revolutionen, dann kann man das auch weiterdenken und daraus ein Buch machen. Das soll jetzt dann im Herbst erscheinen zum Beispiel. Erfolgreiche Revolution, was sagt die Wissenschaft? Mhm. Wir reagieren manchmal aber auch ganz spontan auf, ich sag mal, weltpolitische Entwicklungen. Zum Beispiel, als Russland die Ukraine quasi nochmal neu angegriffen hat 2022, haben wir nicht bloß eine 24-Stunden-Berichterstattung für ein paar Wochen gemacht, damals mit der Redaktion des Katapult-Magazins. Wir haben auch ein Buch zusammen mit ukrainischen Journalisten gemacht, 100 Karten über die Ukraine. Das war ein Schnellschuss in 5 Wochen. Also das war eine unmittelbare Reaktion darauf, auf diesen Krieg. Kinderbücher, da machen unsere Herausgeber Stefanie Malleier und Benny Friedrich halt Besucher auf Buchmessen oder in Bologna, in Frankfurt und wählen da Kinderbücher aus. Wir haben, weil wir so viel selber machen, jetzt noch keinen riesen Pool an externen Autorinnen und Autoren. Aber auch das wächst. Da kommen wir dazu. Wir haben mit Korrektiv 100 Karten über Rechtsextremismus gemacht. Das war ein gemeinsames Projekt letztes Jahr. Es sind oft Kooperationen mit, würde ich sagen, gemeinnützigen Unternehmen, die uns ähnlich sind, die halt dann auch Lust haben, ein Buchprojekt zu machen. Wir verwenden auch Themen aus dem Magazin. Also da gibt es die Rubrik Trockene Zahlen, die halt so auf eine witzige und um die Ecke gedachte Art und Weise Statistiken einander gegenüberstellt. Das ist jetzt auch ein Buch geworden. Es stimmt, das ist schon sehr speziell, weil wir halt relativ wenig mit Agenturen zusammenarbeiten oder mit, wie gesagt, externen Autorinnen und Autoren, sondern das meiste entsteht halt bei uns im Haus. Der Verlag, der Buchverlag, wie gesagt, ist eine Tochtergesellschaft des Magazins und das ist ein sehr enges Zusammenarbeiten natürlich. Wenn ein Magazin Themen aufploppen, die jetzt wichtig und bedenkenswert sind, dann steht da sehr oft auch ein Buch draus.
Jetzt ist das inhaltlich auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, aber ihr habt ja nicht nur, was die Inhalte angeht, hin und wieder einen etwas anderen Ansatz, sondern wir haben hier vor uns auf dem Tisch auch das Buch Wie Kriege enden liegen, wo Einschusslöcher, kann man sagen, Bohrlöcher im Buch sind. Das sieht man jetzt auch nicht alle Tage, dass man so Löcher im Buch hat. Was habt ihr da sonst noch so für ungewöhnliche, innovative Sachen gemacht? Oder was habt ihr vielleicht auch außerhalb eures eigenen Verlags da an innovativen Ansätzen gesehen, die vielleicht für unsere Zuhörer auch eine Inspiration sein können?
Also wir versuchen uns halt wirklich auch zu überlegen, wie kann ein Buch auffallen und Aufmerksamkeit erregen? Also wir versuchen wirklich immer zu überraschen. Das macht das Magazin sowieso, was ja uns sehr prägt. Diese Einschusslöcher, das war von Autor Benny Friedrich die Idee, um halt mit einer, also auf dem Cover ist auch eine Friedenstaube zu sehen, die so ein bisschen traurig guckt. Vielleicht sieht man daran auch, dass wir viel mit Humor arbeiten. Das soll natürlich jetzt kein Aufruf zum Krieg sein, da diese Einschusslöcher. Aber man kann komplett durch das Buch durchgucken. Das zieht sich halt auf jeder Seite durch und hat uns auch viel Lob gebracht, auch vom Buchhandel, weil es mal was anderes ist, weil die Leute dann halt denken, ach, das gucke ich mir mal an oder ich kaufe es dann auch zum Beispiel. Ja, wir wollen überraschen, wir haben die Trockenen Zahlen, ist ein ganz ungewöhnliches Taschenbuchformat, 10x20 cm, also sehr schmal. Wir haben von Anfang an eigentlich Wendecover gemacht, dass man halt, wenn wir uns nicht entscheiden konnten, war das wie bei 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn, sind so weltpolitische Kuriositäten, Grenzverläufe und so weiter, eigentlich ein sehr nischiges Thema. Ist ein Riesen-Bestseller für unsere Verhältnisse geworden mit 12.000 verkauften Exemplaren und wir konnten uns mit dem Autor nicht einigen, welches Cover wir jetzt nehmen, welche Karte auf das Cover soll. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt beides. Man dreht das Buch um und hat dann beide Cover, was immer noch dazu führt, auch gerade wieder vor 2 Wochen habe ich eine Mail gekriegt von unserer Auslieferung, dass eine Buchhandlung das Buch remittieren wollte, weil die gedacht haben, das ist eine Fehlbindung. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist Absicht. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht, also so Wendecover. Aber der Ansatz ist tatsächlich nicht routiniert, ein Buch nach dem anderen abzuspulen, sondern wirklich sich zu überlegen, was können wir denn passend zum Inhalt irgendwie ungewöhnlich in der Gestaltung auch machen. So, ja. Also Sonderfarben ist natürlich das, was alle auch können, haben wir auch schon gemacht. Aber so ungewöhnliche Formate, eben Einschusslöcher oder so Durchbohrungen. Ja, bei Kinderbüchern das ist es jetzt vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, aber so Prägung, dass das Krokodil halt eine Schuppenhaut hat. Wir überlegen uns in der Regel immer was. Oder meistens gelingt uns das auch nicht immer vielleicht, aber doch zu überraschen. Wir wollen immer auffallen, die Leute irgendwie mitnehmen und auch herausstechen. Irgendwie. Und das eben auch haptisch. Ich glaube, vielleicht ist das auch eine Innovation der letzten Jahre, die vor allem so aus dieser Young Adult Richtung kommt, dass man sehr viel Wert wieder auf Buchgestaltung legt. Dass man, also das Klassische, diese besonderen Farbschnitte und diese besondere Gestaltung, wo ich habe das in Frankfurt in der Halle 1-2 gesehen letztes Jahr, wie sehr die sich Mühe geben, halt aufwendig zu gestalten. Das ist jetzt vielleicht keine Entwicklung der letzten 1-2 Jahre, aber es hat, glaube ich, schon auch ausgestrahlt auf alle anderen Verlage, dass man da eben merkt, die Leute wollen auch wieder was Schönes haben, auch im Gegensatz vielleicht zu dieser flüchtigen digitalen Welt, in der man lebt, dass man dann mit Büchern nochmal so einen Augen- und Handschmeichler hat.
Ja, das haptische Erlebnis, das spielt wieder eine deutlich größere Rolle. Das haben jetzt auch schon andere Interviewpartner durchklingen lassen. Und ich finde das großartig. Das ist mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, sich bei jedem Titel zu überlegen, was können wir Besonderes da machen in der Ausgestaltung, wie können wir überraschen. Aber das zeigt ja das, was du gerade gesagt hast, es lohnt sich, dieser zusätzliche Aufwand. Es zahlt sich am Ende aus in den Verkaufszahlen und auch in der Aufmerksamkeit, den die Titel dann am Ende bekommen. Was würdest du denn sagen, jetzt in der Zeit, die euer Verlag besteht, wo ihr viele innovative Dinge ausprobiert habt, was habt ihr daraus gelernt? Was sind vielleicht so ein paar Key Learnings, die du auch der Branche, unseren Zuhörern auf den Weg mitgeben wolltest oder möchtest, wo die auch von profitieren können, wenn die vielleicht mal was Ähnliches ausprobieren wollen?
Also das eine, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist die Gestaltung. Ja, die muss halt schon möglichst ungewöhnlich sein, immer wieder. Aber was wir auch merken, was sehr, sehr wichtig ist, der Titel eines Buches. Also sowas wie Kriege enden oder 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn. Wir hätten auch schreiben können, weltpolitische Kuriositäten. So, aber das lockt niemanden hinterm Ofen hervor. Wir verwenden sehr viel Aufmerksamkeit darauf, spannende, lustige, überraschende Titel zu finden. Und da sollte man wirklich auch viel Aufwand, vielleicht sogar noch mehr als für die haptische Gestaltung verwenden, weil ich bin jetzt über 20 Jahre Verleger und ich weiß auch, das gelingt auch nicht immer. Ich weiß auch Titel, wo die Bücher toll waren, wo wir früher mal, noch in früheren Jahren, wo ich noch bei einem anderen Verlag gearbeitet habe, vielleicht nicht so, auch aus Unerfahrenheit heraus, so erfolgreich waren, aber Titelfindung ist ein ganz wichtiger Aspekt. So, also das, dieses Schnelllebige der heutigen Zeit und die Aufmerksamkeitsspanne, die Leute haben, die verlangt halt, dass man da unmittelbar in Bruchteilen von Sekunden eine Reaktion erzeugt. Und das würde ich schon sagen, ist sehr wichtig. Es gab auch letztens einen Titel, fällt mir ein, Scheiß auf Selfcare, ich will Klassenkampf. Das war, Jean-Philipp Kindler, glaube ich. Genialer Titel. Also das ist ja nicht nur so, dass die Kunden in den Buchhandlungen denken, oh, was ist denn das da jetzt? Ich muss mal das genauer angucken. Das geht ja genauso weiter bei den BuchbloggerInnen, bei RedakteurInnen, in den Feuilletons und so weiter. Das setzt sich ja überall fort. Also mit einem sehr, sehr guten Titel, glaube ich, kann man richtig viel Erfolg schon mal mit vorbauen sozusagen.
Ja, das ist ja fast eben auch wie eine Zeitungs- oder Zeitschriftenüberschrift für einen Artikel und kennt man ja auch aus dem Social-Media-Bereich, wo es dann immer die Rede von Clickbait ist. Also irgendwie muss man in der Informations- und Medienflut, die wir aktuell haben, muss man eben auffallen und dafür sorgen, dass die Leute irgendwie hängen bleiben. Und da spielt ein Titel eine große Rolle. Absolut, ja. Zum Abschluss, was ist denn sowas, was du vielleicht der Branche noch mit auf den Weg geben kannst? Wie machst du der Branche Mut für die Zukunft in der aktuell ja doch sehr aufregenden Zeit, die wir haben?
Also ich glaube wirklich, dass die Buchbranche Zukunft hat und sich manchmal zu klein macht. Es ist ja schon viele Jahre lang so, dass man so einen gewissen altmodischen so ein Image vielleicht auch für sich selber ansetzt, auch vielleicht im Kontrast zu den schnellen und flächigen sozialen Medien. Und ich glaube, wir brauchen uns aber nicht verstecken. Auch diese Diskussion um Kulturstaatsminister Weimar mit den 3 Buchhändlern, die gecancelt werden. Oder eben auch, wie Young Adult Leserinnen lesen als Teil ihres Lifestyles neu interpretieren. Das zeigt eben, dass wir relevant sind, dass wir das auch selbstbewusst nach außen vertreten müssen. Also auch ich, um wieder auf diese 3 Buchhandlungen zurückzukommen, dass eine von denen, ich weiß nicht mehr welche es war, jetzt Kulturstaatsminister Weimar als Mitarbeiter des Monats in den sozialen Medien ausgezeichnet hat. Das ist genial. Also warum nicht mit Humor und Selbstbewusstsein für das einstehen, was man macht? Und diese jungen Leute, die jetzt wieder auf die Messen strömen, die sich online austauschen über Bücher, das zeigt ja eben, dass vielleicht auch als Gegensatz zur digitalen Welt Bücher absolut berechtigt haben und wir auch selbstbewusster und bestenfalls auch mit Humor dahinter stehen sollten, was wir da eigentlich machen.
Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Sebastian, vielen herzlichen Dank und noch eine schöne Messe.
Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Wer bist du und was machst du?
Ich bin Laura Engel und als Geschäftsleitung E-Commerce bei Dussmann das Kulturkaufhaus bin ich verantwortlich für unseren gesamten Online, für unser gesamtes Online-Geschäft. Das beinhaltet unseren eigenen Online-Shop, die Präsenz auf den Marktplätzen sowie das gesamte produktnahe Performance-Marketing, CRM, Paid Social, SEO, Geo und die ja, kontinuierliche Optimierung der User Experience im Shop.
Sehr, sehr spannend. Da gibt es bestimmt einiges, was aktuell bei euch so in Bewegung ist. Dementsprechend die nächste Frage gleich. Womit hast du dieses Jahr losgelegt?
Ganz konkret mit dem Onboarding unseres neuen Kollegen, der als Senior Growth Specialist verantwortlich ist für Paid Social, also auch das Performance Marketing, Retail Media und die Performance der auf den Marktplätzen. Parallel dazu arbeiten wir kontinuierlich daran, weiter an der datengetriebenen Kundenentwicklung, sprich smarte Segmente aufbauen, Lifecycle Automations aufsetzen und um einfach weiter wirklich personalisierte, gute Produktempfehlungen auszuspielen. Und wir verfolgen weiter die Wachstumsstrategie über Marktplätze. Da sind wir auch dran.
Boah, das ist ja eine ganze Menge, womit ihr losgelegt habt. Also langweilig wird euch ganz offensichtlich nicht. Spannend. Wo holt ihr euch denn die Ideen her? Also was sind denn Dinge, Innovationen, die ihr in der letzten Zeit gesehen habt und von denen ihr glaubt, dass die spannend sind für euch, aber vielleicht auch für den Rest der Branche?
Also natürlich sind wir da im Bereich der KI unterwegs. Ich persönlich finde momentan am spannendsten den ganzen Bereich KI-unterstützte Content Creation im Sinne von Anreicherungen oder auch wirklich neue Erstellung von Produktdaten, dass man wirklich stilistisch passend zur Marke, zu unserer Tonalität, aber auch zum Kontext brand-individuelle Texte erstellen kann und somit gerade in dem Bereich der Metadaten, wo ja quasi alles duplicated Content ist, man sich damit auch wirklich gut differenzieren kann.
Alles klar, ja, das ist ein Thema, was, glaube ich, wirklich für die ganze Branche relevant ist und wo wir noch einige Möglichkeiten haben, uns insgesamt zu verbessern und zu optimieren. Ihr seid an vielen Themen dran, hast du schon gesagt, und habt auch in der Vergangenheit immer wieder tolle Innovationsprojekte durchgeführt. Wir sind ja ein Podcast, der gerne Mut machen möchte zu Innovation und auch dazu anregen möchte, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Was hattet ihr aus den Themen, die ihr bisher schon so bearbeitet habt, denn für Learnings? Was könnt ihr der Branche mitgeben, damit andere vielleicht schneller auch zu Ergebnissen kommen oder einfach den Mut fassen, überhaupt mal mit was anzufangen?
Also es ist genau das, einfach mit was anfangen, weil ich glaube, es sind genau nicht die großen, prestigeträchtigen Innovationsprojekte, die ein Unternehmen voranbringen oder die relevant sind, sondern eigentlich eine innovative Kultur. Also die kleinen, quasi Mikroinnovationen, die wirklich was bewegen und auch die Kultur eines Unternehmens prägen. Und das ist eigentlich mein großes Learning, dass man Leute braucht und die Leute befähigen muss, dass sie selber innovativ sein können. Und wenn dieses Mindset da ist, dann ist auch ein Unternehmen innovativ.
Das ist eine tolle Antwort, weil genau wegen dem Stichwort Mindset haben wir diesen Podcast ursprünglich mal gestartet. Also es ist schön, dass wir da immer wieder auf das Thema Mindset auch zurückkommen, dass das so eine essentielle Rolle spielt für das Thema Innovation. Zum Abschluss noch eine kurze Frage. Wir stehen als Branche ja vor vielen Herausforderungen und auch Umbrüchen aktuell. Du hast das Thema KI schon erwähnt. Wie machst du der Branche denn Mut für die Zukunft und was gibst du der Branche vielleicht noch mit auf den Weg?
Also wir stehen ja gerade auf der Leipziger Buchmesse. Was mir total Mut macht, ist einfach zu sehen, mit wie viel Begeisterung junge Leute hierher strömen, die alle lesebegeistert sind. Das macht mir total Mut, weil das sind die, die auch ihr Leben lang lesen werden. Und gleichzeitig, wenn man jetzt aktuell die politische Situation, die gesellschaftliche Entwicklung, die Polarisierung sich anschaut, sind das einfach Zeiten, in denen Menschen Orientierung suchen, aber auch Zuflucht suchen, auch Ablenkung und belastbare Fakten suchen. Und das sind alles Themen, die unsere Branche kann und für die wir stehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir es richtig machen, ja, wir eine gute Zukunft haben.
Dem kann ich nur zustimmen. Vielen, vielen Dank, Laura Engel. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Chris Kling. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Klang Kantine und Narrowfix und seit neuestem auch Connecting the Dots. Und ja, vor allem Heiser.
Tag 3 auf der Leipziger Buchmesse, da darf man auch mal heiser sein, überhaupt kein Problem. Aber da eben direkt auch die Frage, also ihr habt ja richtig viel oder gerade auch du persönlich richtig viel schon an den Start gebracht in der letzten Zeit, viele neue spannende Dinge. Aber vielleicht magst du ja eins rausgreifen oder auch von einer Sache erzählen, von der wir noch nichts wissen. Womit hast du dieses Jahr losgelegt?
Genau. Also die meisten werden mich ja aus der Branche kennen als in der Funktion von Klangkantine, Klangkantine Studios, Klangkantine Audiobooks, als Produktionshaus, als Produktionsdienstleister. Und ich würde sogar zwei Sachen sagen, lieber Erik. Die erste Sache ist, dass wir mit Narrowfix Teile unserer Technologie, die wir für uns in unserem Tech-Stack mit Klangkantine entwickelt haben, nun auch einer internationalen Branchenkollegschaft zur Verfügung stellen können als SaaS-Anwendung. Ja, also dass wir uns als Toningenieure, Sprecher und Produktionsleute darauf konzentrieren können, nicht mehr die lästige, repetitive Arbeit zu machen, sondern mehr auf das konzentrieren können, was Hörbücher wirklich großartig und ausmachen. Und da schlagen wir natürlich mit Klangkantine, aber auch mit Narrowfix rein. Und das andere Projekt, was auch mir besonders am Herzen liegt, ist Connecting the Dots. Was ich mit einem Kompagnon Jörg Peters gegründet habe und was tatsächlich es ist kein Verlag, es ist doch ein Verlag, auf jeden Fall Audio-Content produzieren, Hörbücher, Podcasts und so mit Haltung und Themen, die uns besonders am Herzen liegen, gesellschaftskritischen, politischen, aber auch einfach Themen, die uns weiterbringen und Hoffnung verbreiten in diesen Zeiten, wo das nicht immer der Fall ist. Und natürlich aber auch mit Formaten zu experimentieren, die nicht so viel Spielraum haben, wenn man nur als Dienstleister arbeitet, sondern auch mal das ein oder andere ausprobieren, wo man dachte, Mensch, das wollte man immer schon mal gucken, wie man macht. Und gerade so ein Purpose-Driven-Projekt lädt da nochmal dazu ein, genau das auch einfach mal zu machen. Und da freue ich mich besonders drauf. Ist quasi ein erweitertes Hobby, würde man so sagen.
Ja, ganz schön viel los bei dir. Und ihr seid ja auch als sehr innovatives Unternehmen bekannt. Deswegen sprechen wir ja auch miteinander. Umso mehr interessiert es mich, abgesehen von euren ganzen eigenen, sehr, sehr spannenden neuen Projekten. Was ist denn eine Innovation, die du in der letzten Zeit gesehen hast, wo du sagen würdest, hey, das ist eigentlich echt für die ganze Branche sehr interessant. Das sollten sich alle mal genauer anschauen. Da können wir viel von lernen. Hast du da was?
Ich finde, wenn ich mal einen ganz weiten Bogen schlagen darf, die ganze Welt oder die ganze Berufswelt vor allem, aber auch die Medienbranche, zu denen ich die Buchbranche zähle, hat sich in den letzten 1-2 Jahren die ganze digitale Welt ziemlich schnell verändert. Vielleicht fast so schnell, wie sich meine Stimme auf dieser Messe. Und da ist viel getan. Es ist sehr, sehr viel los. Digitalisierung, KI und so weiter und so fort. Und es ist schwer, so eine Innovation rauszupicken, die es ganz besonders war für mich. Ich denke eher, dass das dahinterliegende Prinzip, wie beispielsweise Softwareentwicklung heutzutage funktioniert, ist radikal anders als noch vor 1-2 Jahren. Also viele der Produkte, die jetzt auf den Markt kamen, die wären vielleicht auch schon vor 5 oder vor 10 Jahren möglich gewesen, aber niemals so schnell und vielleicht auch für Business Cases, die damals niemals lukrativ gewesen wären. Also da passiert ganz, ganz viel und da glaube ich, dass wir momentan am Anfang stehen. Also ich sehe das positiv, es sind sehr, sehr viele Sachen möglich. Natürlich passiert auch viel Disruption und das kann man so oder so sehen. Aber Das finde ich spannend, beunruhigend, aber dennoch auch blicke ich mit Optimismus in diese Welt von Innovationen.
Sehr schön gesagt. Natürlich, wie eigentlich jede Technologie, hat das alles immer seine Vor- und Nachteile. Und ein Vorteil, den du gerade selber auch schon genannt hast, ist, dass der Zugang leichter wird. Hürden werden abgebaut. Es wird einfacher, diese Tools zu entwickeln und dann am Ende auch zu nutzen, was, glaube ich, gerade uns in der Buchbranche sehr zugute kommt, wo viele Technologie ja vor allen Dingen auch als Werkzeug nutzen, um Inhalte zugänglich zu machen. Trotz allem gibt es an der einen oder anderen Stelle durchaus immer noch Berührungsängste. Und deswegen bei all den innovativen Dingen, die du in deinem beruflichen und auch privaten Leben schon so gemacht hast, was waren denn so Key Learnings? Was waren wirklich so Lerneffekte, die du hattest, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, damit ja wir nicht alle die gleichen Fehler immer wieder machen müssen, sondern da vielleicht gemeinsam einfach schneller und besser noch mit diesen neuen Technologien umgehen können?
Auch da wieder ein weiterer Bogen. Ich finde, das Wichtigste, was ich immer wieder merke, ist, dass Innovation oder Produkte auch generell, die entstehen, wenn die erfolgreichsten entstehen, nicht am Reißbrett. Die entstehen aus dem Leben heraus, aus den Pains, aus den Gesprächen, wie man wieder mal, um einen Sidekick auf meine Stimme zu machen, heraus, also um in Gesprächen mit Leuten viel zuhören und was beschäftigt die Leute, wo, was wünschen sie sich und was brauchen sie. Manchmal divergiert diese beiden letzten Sachen auch. Das ist so ein Key Learning, wo ich auch hoffe, dass ich nie faul werde, den Leuten zuzuhören und auf die Leute zuzugehen und auch tiefer zu graben. So, Moment mal, warum wollt ihr das denn so machen? Manchmal sind es ja auch Anforderungen, bei denen niemand mehr weiß, wo die herkommen. Manchmal sind es auch Ideen, auf die so jemand noch nicht kam, weil die Leute vorher nicht miteinander geredet haben. Und ja, neugierig sein im Prinzip.
Und dafür ist es meiner Erfahrung nach nie zu spät. Also was du sagst, diese Frage nach dem Warum, die ist essentiell. Und selbst wenn man die vielleicht am Anfang eines Projektes, das man sich überlegt hat, versäumt hat zu stellen, man sollte keine Angst davor haben. Also gibt ja auch diesen geflügelten Spruch, kill your darlings. Also wenn man irgendwann im Laufe des Projektes feststellt, das Warum kann ich gar nicht hinreichend gut beantworten, dann sollte man das Projekt vielleicht, was auch immer es ist, vielleicht einfach anpassen oder eben auch ganz zur Seite legen und seine Energien und Ressourcen und Fokus auf was Neues legen. Also ich finde, da auch davor sollte man keine Angst haben. Das steckt für mich da absolut auch mit drin. Klingt für mich aber auch so, als hätten wir da noch sehr viel Potenzial, Dinge in unserer Branche zu erschaffen, gemeinsam zu verbessern und zielgerichtet nach vorne zu gehen. Deswegen meine abschließende Frage auch an dich. Wie machst du der Branche Mut für die Zukunft?
Ich meine, ich bin generell eher ein optimistischer Mensch. Dennoch sind es herausfordernde Zeiten für viele und das müssen wir anerkennen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ne, es ist viel, viel, viel los. Und es passiert viel und diese Themen sind auch sehr komplex, die Zusammenhänge sind komplex, die Technologien sind komplex und die Themen sind auch sehr emotional. Alles, was mit KI passiert und was mit den Folgen und den Konsequenzen dessen gerade in der Medien- und Buchwelt los ist. Und die Buchbranche an sich ist nicht dafür bekannt, dass sie jetzt in der schnellsten Geschwindigkeit neue Technologien adaptiert. Die Branche ist nicht dafür bekannt, dass sie die innovativsten technologischen Neuerungen sofort anwendet. Und das ist auch bei uns in Deutschland der Fall. Das ist nicht der Fall. Und genau darin sehe ich aber ein großes Potenzial. Denn dennoch geht es dieser Branche verhältnismäßig gut im Vergleich zu anderen Branchen, in denen diese ganzen technischen Neuerungen und die ganzen Effizienzsteigerungen und Verbesserungen alle schon durchgesetzt wurden. In der Buchbranche haben wir das noch nicht gemacht und trotzdem sind wir noch in vielen Bereichen lukrativ und wir haben tolle Buchmessen wie diese hier. Und da sehe ich ja mal ein großes Potenzial, dass wir genau in dieser Branche, wenn wir uns, das sind nicht immer Technologien, das sind auch manchmal Workflows oder einfach neue Ideen, wie man Sachen macht, einfach tolle Ideen. Das muss nicht alles technisch und mit Software und so weiter mal sein. Da noch mehr Innovation reinbringen, dann steht uns eigentlich nichts mehr im Wege, wenn wir aufhören, vielleicht, oder mal mehr reflektieren über gewisse Dinge, wie wir sie tun und vielleicht aber die Branche öffnen für andere Player. Ich glaube, dann haben wir sehr, sehr viel Potenzial nach vorne. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Buchbranche sehr, sehr starke, wenn man BWL-technisch ausdrücken würde, Assets hat. Ja, die haben die Intellectual Property, das sind so vielen tollen Geschichten und die Leute werden sich nicht aufhören, für diese Geschichten zu interessieren. Die Leute werden vielleicht nach neuen Möglichkeiten schauen, diese Geschichten zu konsumieren und haben Durst auf andere Erlebnisse. Aber sie werden nicht aufhören, sich dafür und auch für menschengemachte Erlebnisse zu interessieren. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt. Wir müssen nur vielleicht in einer schnelleren Geschwindigkeit anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, welche Wege es dafür gibt.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Chris Kling.
Sehr gerne und ich trinke jetzt weiter meinen Ingwertee. Danke, Erik.
Wer bist du und was machst du?
Ich bin Anke Hoffmann und ich bin Verlagsleiterin für die Audioverlage in München, für Random House Audio, der Hörverlag und CBJ Audio bei der Penguin Random House Verlagsgruppe.
Womit hast du dieses Jahr schon losgelegt?
Also streng genommen habe ich damit auch im Dezember schon losgelegt. Da habe ich nämlich die Verlagsleitung übernommen. Aber für mich ganz persönlich ist das große Ding, mit dem ich dieses Jahr losgelegt habe, nämlich in diese neue Rolle zu starten, das für mich zu finden und auch für uns in München im Audiobereich die Themen zu finden und zu definieren, die unser Audio-Jahr dieses Jahr ausmachen.
Und wo du auch noch mit losgelegt hast, ist als Co-Sprecherin der IG Digital.
Genau, und das kam dann sozusagen im Februar noch on top. Damit habe ich auch losgelegt. Noch ein Ehrenamt in der Branche, das mir sehr viel Spaß macht, weil ich diesen Austausch und das Netzwerk in der IG Digital einfach ganz toll finde.
Wir sind ja ein Innovationspodcast, beziehungsweise wir möchten gerne Innovation, Ideen zur Innovation und auch einfach die Begeisterung, neue Dinge auszuprobieren, in die ganze Branche bringen. In deiner Rolle sowohl als Verlagsleiterin als auch jetzt in deiner neuen Rolle als Sprecherin der IG Digital. Was sind denn in letzter Zeit spannende Innovationsideen gewesen, die du gesehen hast, wo du glaubst, da könnten wir in der Buchbranche was von lernen oder das könnte spannend für uns alle sein?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich finde, da ist im Moment so unglaublich viel unterwegs, was spannend ist. Und das ist auch für mich total spannend, jetzt als Verlagsmensch in diesem Digitalumfeld mit den ganzen Kollegen, die mehr aus dem technischen Hintergrund kommen. Und was ich auch, und das habe ich auch ganz stark vom Peer Group Day mitgenommen im Februar, total spannend finde, ist alles rund um Rack-Modelle. Weil ich das einfach faszinierend finde, wie man damit Inhalte sowohl strukturierbar als auch auffindbar als auch bearbeitbar machen kann. Und das finde ich total faszinierend, weil Inhalt und Content, das ist ja das, was uns als Branche trägt, was uns ausmacht. Und ich glaube, da liegt total viel Potenzial drin, auch für uns als Verlage, das wir noch nicht gehoben haben. Und ich glaube, das kann wirklich ein Hebel sein für die Zukunft.
Ja, sehr spannend. Also RAG, für alle, die das noch nicht kennen, steht für Retrieval Augmented Generation. Sind Vektordatenbanken, in denen Informationen gespeichert und dann häufig eben KI-Modellen zur Verfügung gestellt werden. Wer darüber mehr wissen will, die Peer Group Digitale Produktentwicklung in der IG Digital hat dazu ein wirklich sehr umfassendes und sehr gut recherchiertes White Paper veröffentlicht. Das gibt's im digitalen Wissenshub zum Download. Und wer da mehr drüber wissen möchte, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Aber jetzt wieder zurück zu dir. Was sind denn Learnings gewesen jetzt wirklich aus deinen verschiedenen Stationen bei Verlagen, also in der Buchbranche, aus Innovationsprojekten? Was hast du gelernt in deiner Zeit und was hast du daraus mitgenommen?
Ja, das finde ich immer eine sehr spannende Frage, gerade auch so im Verlagsumfeld. Und ich habe länger drüber nachgedacht und für mich ist das definitiv eher so ein Meta-Learning. Also der Weg ist das Ziel und einfach mal machen, weil meine persönliche Erfahrung ist, dass wir, und ich habe auch das Gefühl, das ist auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, ich nehme das jetzt bei meinen globalen Kollegen in Teilen noch ein bisschen anders wahr, immer sehr, sehr geplant und strukturiert an Dinge gehen. Also sei es der Prozess, also wir haben immer einen sehr genauen Prozess, einen Zeitplan, einen Launch-Date, das ist von Anfang an einmal durchdekliniert und wir haben auch von Anfang an eine Erwartung daran, ist dieses Projekt, kann dieses Projekt erfolgreich sein und im besten Fall auch, wie erfolgreich wird es sein? Und es ist sehr performance-getrieben. Und mein Learning war in vielen Projekten, dass man es schaffen muss, sich von diesem Performance-Denken zumindest ein Stück weit zu verabschieden und lernen, an sich schon als Erfolg zu sehen. Also einfach das so von einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist so mein Learning.
In diesem Sinne die Abschlussfrage meinerseits. Wie machst du der Branche denn Mut für die Zukunft? Also was möchtest du ihr noch mit auf den Weg geben, um genau diesen Optimismus, den Fokus aufs Positive auch beizubehalten?
Ja, also ich bin insgesamt sehr optimistisch. Ich bin aber auch ein sehr optimistischer Mensch. Und ich glaube auch, dass wir uns in der Branche nicht so viele Sorgen machen müssen, wie wir das im Moment tun. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass das, was wir als Branche tun und einfach auch sehr gut können, einzigartig ist, weil es eben auf menschlicher Kreativität beruht und die nicht zu ersetzen ist. Und mein Blick jetzt auch gerade auf KI, weil das ja auch das ist, was viele umtreibt, was vielen Sorgen macht, ist auch ein positiver, ein optimistischer. Für mich ist das mehr Chance, als es Risiko ist. Und ich glaube auch, dass wenn wir einen Weg finden, damit kontrolliert und verantwortungsbewusst umzugehen, dass das für uns als Branche auch wirklich ein Hebel sein kann, um das, was wir schon sehr gut tun, nämlich Content, relevanten Content, qualitativ hochwertigen Content für eine breite Zielgruppe zu kreieren, noch besser machen können.
Klasse, ja. Also wie jede Technologie hat natürlich auch KI Risiken und Chancen und es ist an uns allen einfach gemeinsam daran zu arbeiten, die Risiken zu minimieren und KI bewusst dort einzusetzen, wo es wirklich sinnvoll ist. Aber es stecken unglaublich viele Potenziale für uns da drin als Branche, denke ich auch. Vielen, vielen Dank, Anke, und noch eine schöne Messe.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Sven Nieder, ich bin Verleger am Herzen der Vulkaneifel und eines unserer Hobbys ist es, in unserem Verlag Kraterleuchten neue Imprints zu erfinden.
Das klingt sehr spannend. Womit hast du denn dieses Jahr losgelegt, was du in den Jahren davor noch nicht gemacht hast?
Meine Frau ist Grönländerin und wir haben den Inuit Verlag gegründet. Letztes Jahr, aber das ist dieses Jahr natürlich irgendwie unser ganz großes Ding. Wir waren schon in Frankfurt, sind jetzt hier in Leipzig auf der Buchmesse. Ja, und grönländische Literatur nach Deutsch zu übersetzen, ist das, was wir jetzt gerade machen, hauptsächlich.
Also ein weiteres innovatives Projekt. Grönländische Literatur ist ja jetzt ja nicht unbedingt so im Massenmarkt bisher angekommen, aber Kraterleuchten ist ohnehin in der Branche ja als ein sehr innovativer Verlag, ein sehr innovatives Haus bekannt. Was waren denn Innovationen, die du in der letzten Zeit gesehen hast, entweder bei euch selbst oder auch über die Branche hinaus vielleicht sogar, die für die Buchbranche spannend sind aus deiner Sicht und wo wir alle was von lernen könnten?
Ja, spannend, gleichzeitig natürlich beängstigend ist ja das omnipräsente Thema künstliche Intelligenz. Ja, und da Wege zu finden, wie Verlage das fair, gut und auch juristisch einwandfrei nutzen zu können, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe und das ist die eigentlich ganz große Innovation. Also ich kann als Beispiel sagen, wir haben eine selbstentwickelte Verlagssoftware, die ganz auf uns abgestimmt ist und die hatte irgendwie 3000 Zeilen Code, die wir handprogrammiert haben und jetzt machen wir das mit Codex. Jetzt hat sie 30.000 Zeichen Code und ist einfach eine richtig tolle Software geworden. Das wäre sowas, was vor einem Jahr noch vollkommen undenkbar gewesen wäre. Ich kann vielleicht so eine Geschichte erzählen, dass wir einen großen Bug hatten und unser Entwickler hat sich eine halbe Stunde drum gekümmert und spielte eine neue Software-Variante zurück und ich sagte, hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und er schrieb zurück, ja, ich war duschen. Und das ist jetzt kein Scherz, sondern das ist ernst gemeint. Ja, da passiert gerade ganz, ganz viel und so scary das ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Empowerment, speziell für kleine Verlage, zu schauen, was können wir automatisieren. Nicht um des Automatisierens willen, sondern dass wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können. Und das heißt natürlich, sich mit Autorinnen und Autoren auseinandersetzen, mit denen Kaffee trinken. Wir sind ja in der Eifel, wenn eine Autorin und Autor uns besucht, müssen wir in den Wald gehen und eine Wanderung machen und über die wirklich wichtigen Dinge reden. Und ich glaube, das ist die Innovation, die wir gerade überall sehen. Automatisierung, Standardisierung, schauen, stimmen die Prozesse im Verlag, damit wir das machen können, wofür wir brennen. Und dann sind wir wieder ganz konservativ, weil am Ende wollen wir natürlich kein Papier mehr benutzen, was irgendwo ausgedruckt und weggefaxt wird und dann weggeschmissen wird, sondern wir wollen den wichtigen Rohstoff Papier für das nutzen, was wichtig ist, nämlich herausragend gute, schöne, wichtige Bücher in die Welt zu bringen. Von denen, und das finde ich immer noch toll, 2 Stück in der Deutschen Nationalbibliothek stehen und auch in 300 Jahren noch da stehen. Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, natürlich dramatisch, wenn man die politischen Entwicklungen sieht, Buchhandelspreis, Ausbau der Nationalbibliothek, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Das sind die Konterinnovationen, wo wir als Branche zusammenstehen müssen und sagen müssen, hier muss was für das Kulturgutbuch weiter passieren.
Absolut. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz auch auf die Verlagssoftware eingehen, die du erwähnt hast, weil ich könnte mir vorstellen, wenn uns jetzt andere kleinere Verlage zuhören und die hören dann, ja, ihr habt eine eigene Verlagssoftware entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass nur wenige andere kleine Verlage sagen, das machen wir jetzt auch, sondern sich das dann immer noch nach einem sehr großen, komplexen und auch teuren Projekt anfühlt. Ja, künstliche Intelligenz und neue technologische Möglichkeiten eröffnen da eben auch viele Chancen für kleinere Verlage, sich eigene Lösungen zu schaffen. Aber kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen? Was war denn der Einsatz, der notwendig war, um das überhaupt zu ermöglichen? Also wenn ich jetzt ein Verlag bin, der sowas gerne auch mal in Erwägung ziehen möchte, mit was muss ich denn da grob rechnen? Kann ich mir das überhaupt leisten, wenn ich überhaupt keine Ahnung von Coding habe?
Ganz so einfach ist es ganz sicher nicht. Aber Menschen, die wissen, wo ein Computer angeht, die machen ja auch Honorarabrechnungen und machen das irgendwie mit Excel und Formeln. Und da nochmal drüber nachzudenken, stimmen denn meine Prozesse? Es gibt ja Verlage, die sagen, ich habe gar keine Prozesse. Da sage ich, ja doch, aber dann sind es keine guten, wenn sie nicht dokumentiert sind. Und ich bin ja auch aktiv in der Taskforce IT-Standards, wo wir uns sehr genaue Gedanken gemacht haben, wie denn optimale Prozesse für Verlagsgeschäft sein könnte. Und als wir das entwickelt haben, hätte ich mir das eigentlich sehr gewünscht, dass es sowas schon gibt. Und ich glaube, das ist so ein erster Startpunkt, dass man mal schaut, wie sind eigentlich meine Prozesse und sind meine Prozesse anhand dieser kostenfrei zugänglichen Musterprozesse gut? Oder kann ich da was dran ändern? Und wenn das mal sauber da ist, dann kann man eben überlegen, wie kann man so etwas in Automatisierungen gießen. Und da gibt es ja heute sehr niedrigschwellige Sachen. Ich weiß, viele unserer befreundeten Verlage arbeiten mit Ninox. Das ist so eine relativ einfache Datenbankstruktur, die man tatsächlich selber verstehen kann. Ich weiß, dass viele mit Make.com oder Zapier arbeiten, wo man Sachen miteinander verknüpfen kann. Und wir haben ja so eine zentrale, das VLB. Wir nutzen das VLB als, ich will jetzt nicht zu viele komische Begriffe machen, wie Single Source of Truth, wie nennt man das? Also das ist sozusagen unsere Basis für alles, was mit Metadaten zu tun hat. Da geben wir alles ein und alles, was da drin steht, das stimmt für uns. Und die haben eine Schnittstelle, die tatsächlich gut dokumentiert ist und wo man sagen könnte, aus dieser Schnittstelle nehme ich mir Sachen raus und verarbeite die dann weiter, ne? Und sag mal, so einen Prozess aufzusetzen, der sagt, ich gucke, was ist im VLB, ich gucke gleichzeitig, wie viele von den Büchern sind noch da und schubse das in irgendeinen Online-Shop, ob das Shopify oder WooCommerce oder irgendwas anderes ist. Wir haben auch tatsächlich eine Gruppe bei uns, die sich mit Odo beschäftigt. Das ist so eine Open-Source große Lösung, ne? Und die versuchen da gerade was für Verlage zu bauen. Also da gibt es tatsächlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die am Ende immer dazu führen muss, dass man weniger Arbeit hat mit dem Bürokratiekram, mit dem Verwaltungsaufwand, ja, um eben mit Autorinnen und Autoren durch den Wald zu spazieren.
Um das zu machen, was wir als Branche, denke ich, am besten können, nämlich spannende Geschichten, Geschichten, die einen Mehrwert schaffen, die den Menschen draußen begeistern können, um sich darauf zu fokussieren und wirklich tolle Inhalte einfach zu erstellen. Das ist ein super Hinweis auch nochmal zur Taskforce IT-Standards. Mehr Informationen dazu findet man auch im digitalen Wissenshub. Also an der Stelle da auch nochmal der Hinweis. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand das noch etwas genauer wissen möchte, dann kann man sich auch an dich oder an die anderen Mitglieder der Taskforce wenden. Die stehen da gerne auch Rede und Antwort.
Ich kann vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen. Es gibt ja sehr viele Softwareanbieter auf dem Markt. Und wenn man sich jetzt für eine Software entscheidet oder entscheiden möchte, dann ist diese Arbeit, die die Taskforce gemacht hat, eigentlich was Perfektes. Weil sie ist ja auch ein bisschen ein Wörterbuch für Menschen, die nicht so in der IT unterwegs sind. Und wenn die auf Verlagssoftware-Menschen treffen, die nur in IT unterwegs sind, dann gibt's ja so einen kleinen Clash, ne? Und dann hast du ganz viele Fachbegriffe und sowas. Und wenn man mit diesem Wörterbuch mal hingeht und nicht nur sagt, zeig mir mal, wie deine Software funktioniert, weil dann hast du die Prozesse, die die Software eben gut kann. Und wenn du die Taskforce-Sachen mitnimmst, dann sagst du, wie löst ihr denn dieses Problem zum Beispiel? Ne? Und dann kann man wirklich vergleichen zwischen 3, 4, 5, 8, 9, 10 verschiedenen Softwareanbietern. Und eine Frage, die ich dann immer stelle und die ich für ganz, ganz, ganz wichtig halte, ist, wenn ich das jetzt bei euch mache, wie komme ich denn wieder raus? Ja, also, dass man wirklich sagt, gehören die Daten mir? Sind es meine Daten? Und komme ich aus, gibt es kein Login, sondern kann ich irgendwann sagen, ich möchte jetzt was anderes machen? Und diesen Wert zu erkennen, den die eigenen Daten haben, also sich anhand dieser Arbeit, die da gemacht worden ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hilft schon mal, weniger Zeit mit Bürokratie zu verbringen. Und gerade die kleinen Verlage oder die Kleinstverlage, Verlegerinnen und Verleger, die für die einzelnen Bücher brennen, die sitzen ja dann oft auch nachts an ihrer Verlagsabrechnung. Und gerade die, für die brennt auch mein Herz, weil wir auch so was Ähnliches sind. Wir sind ein bisschen größer, aber eigentlich machen wir das auch fast alles alleine. Ja.
Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur bestätigen. Ich habe auch verschiedene Software-Tools bei uns neu eingeführt in der Vergangenheit, also bei Bookwire. Und es macht total Sinn, sich zu überlegen, was brauche ich, was will ich selber eigentlich. Wenn man Softwareanbieter einfach nur fragt, was ihr Tool kann, dann bekommt man ganz tolle Werbebotschaften und ganz, ganz viel erzählt, wo man, wenn man sich nicht entsprechend vorbereitet hat, gar nicht unbedingt einschätzen kann. Ist das sinnvoll? Will ich dafür vielleicht sogar mehr Geld bezahlen oder brauche ich das im Zweifel vielleicht gar nicht? Also kann ich auch nur bestätigen, sich mit den Prozessvorlagen, die ihr erarbeitet habt und ja mit den ganzen Dokumenten mal auseinanderzusetzen und sich ganz genau zu überlegen, was brauche ich, was ist mir wichtig, was erleichtert mir meine tägliche Arbeit, wie du gesagt hast, und dann mit diesem klaren Anforderungskatalog oder wie auch immer man das nennen möchte, mit der Wunschliste auf potenzielle Anbieter zuzugehen, das gestaltet auch diesen Auswahlprozess wesentlich effizienter und man kommt schneller zu der bestmöglichen Lösung und zu dem Ziel, was man hat. Aber da sind wir jetzt schon genau an der richtigen Stelle für eine nächste wichtige Frage, die ich auch allen meinen Interviewpartnern stelle, nämlich aus den Innovationsprojekten oder generell auch aus den Projekten, die du in der Vergangenheit gemacht hast, was waren denn so deine wichtigsten Learnings, die du vielleicht auch mit anderen Branchenteilnehmern teilen möchtest? Über eins haben wir jetzt schon gesprochen, aber da gibt es mit Sicherheit noch ein paar weitere.
Die schmerzhafteste vielleicht, ja, Standardisierung. Ich komme ja aus der Fotografie und habe für große Verlage auch Bücher gemacht und hatte irgendwann sehr spezielle Anforderungen an meine eigenen Buchprojekte. Und wir haben das letzte ganz große Kunstprojekt, das ich als Fotograf gemacht habe, da haben wir nachts in Grönland Eisberge ausgeleuchtet und haben einen fantastischen Kunstband gemacht, der im wasserlosen Offsetdruck auf drei verschiedenen Fetrigoni-Papieren gedruckt wurde, mit Halbleinen und mit einem schwarzen Faden gebunden. Und das war halt so ein ganz spezielles Produkt. Und diese Ausnahmen, die haben wir immer noch. Aber bei allen anderen Büchern habe ich am Anfang auch gedacht, jedes Buch ist ein eigenes Baby und das muss ganz speziell sein und das muss nochmal was Besonderes hier haben. Habe aber gelernt, dass Wirtschaftlichkeit eben auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Also ich kann nicht nur Verlegerin oder Verleger für schöne Bücher sein, sondern ich muss das in meinem Verlag auch für wirtschaftlich tragfähige Bücher sein. Und dann ist Standardisierung plötzlich etwas, was wehtut, aber was absolut Sinn macht. Bündeln und auch weitere Zusammenschlüsse. Wir haben ja ein sehr schönes Netzwerk, das nennt sich Schöne Bücher. Das hat sich in der Corona-Pandemie gegründet. Wir sind weder ein Verein, noch sind wir ein Unternehmen, sondern es ist wirklich ein Zusammenschluss. Wir haben inzwischen sogar sehr eng befreundeter Verlegerinnen und Verleger. Das sind etwa 100 Verlage, die da organisiert sind. Und da bündeln wir tatsächlich Sachen, indem wir auch gemeinsam auftreten, mit größeren Unternehmen reden und über diesen Standardisierungsprozess sagen, wir sind 100 kleine Verlage, aber 100 kleine Verlage ist doch fast sowas wie ein großer Verlag. Ne? Und ich glaube, dass das zwei Innovationsprojekte sind, wenn man sie denn so benennen kann. Und das, für mich war es auf jeden Fall ein Lernprozess, ne? Dass man sagt, Standardisierung, Dinge zu vereinfachen, weniger Sonderlocken zu haben, sondern möglichst in einer Bahn zu fahren und echte, authentische Kooperation, die darauf ausgelegt ist, dass es allen Kooperationsteilnehmern am Ende gut geht oder besser geht. Das sind, glaube ich, so zwei ganz wichtige Projekte, die sich in den letzten 5 Jahren so manifestiert haben.
Und Standardisierung auf jeden Fall dort, wo es eben keinen großen Mehrwert schafft. Also wo es um Standardprozesse, um administrative Prozesse geht. Also das finde ich auch nochmal sehr interessant, was du gerade gesagt hast, in Kombination mit dem, was Sebastian Wolter vom Katapult Buchverlag mir gestern erzählt hat, wo wir eben davon gesprochen haben, wie macht man Bücher außergewöhnlich eben in Form eines besonderen Titels, der Aufmerksamkeit schafft oder vielleicht auch in Form einer besonderen Ausstattung, die aber verkaufsfördernd ist, also die einen Marketingzweck erfüllt. Und gerade in diesem Spannungsverhältnis finde ich das sehr interessant. Standardisierung dort, wo es mir Arbeit abnimmt, wo es Prozesse effizienter gestaltet, wo es also einen Mehrwert in Form von Zeit- oder Kostenersparnis bringt und individuelle Lösungen dort, wo es am Ende dazu führt oder dazu etwas beiträgt, dass meine Bücher eine größere Sichtbarkeit bekommen, dass meine Inhalte mehr gesehen werden. Also, dass man sich immer fragt, wo ist der Mehrwert und dann eben in beiden Richtungen einfach vorangeht.
Du bringst das ganz genau auf den Punkt. Das wollte ich damit sagen. Und ich glaube, ich mache mal eine steile These und weiß nicht, ob das alle hören wollen. Aber meine These ist, es braucht niemand mehr Bücher. Es wacht niemand morgens auf und sagt, ich möchte einen Pilzgarten anlegen, also kaufe ich mir mal ein Buch, das mir etwas darüber erzählt. Ja? Oder ich brauche jetzt eine gute Geschichte. Weil diese Geschichten, diese Informationen, die kann ich mir außerhalb des Buchmarktes in einer sehr guten Qualität besorgen. Und die Frage ist aber, warum kaufen Menschen Bücher und warum werden auch in Zukunft Menschen Bücher kaufen? Davon bin ich nämlich fest überzeugt, nicht weil sie die Bücher brauchen, sondern weil sie die Bücher haben wollen. Und das ist vielleicht ein bisschen das Phänomen der Schallplatte. Würde man sagen, so Anfang der 2000er war klar, Schallplatte gibt's nicht mehr. Ja, und heute verkaufen wir mehr Schallplatten im Markt als noch vor 20 Jahren. Warum? Weil das Auflegen der Schallplatte ein Zelebrieren der Musik ist. Und genau das müssen wir werden. Wir müssen meiner Meinung nach die Schallplatten des analogen Buchs werden, weil es nicht mehr um Konsum geht, sondern es geht ums Zelebrieren des Lesens. Es geht auch um das Physische, es geht um Verschenken von Büchern, es geht um das Rumliegen von Büchern. Und das geht eben nur in gut gedruckter Form. Und das kann ein Weg sein, glaube ich, für unseren Markt. Und dann sind wir wieder sehr konservativ, weil wir bedrucktes Papier haben.
Ja, es geht um Erlebnisse, also auch das stellen wir immer wieder fest, dass physische Buchevents, wo Menschen zusammenkommen und über Bücher reden, auch immer stärker nachgefragt werden. Also der Erlebnisfaktor, der sich auch in den Büchern selbst manifestiert, spielt, glaube ich, eine immer größere Rolle. Und es geht um Emotionen, ganz eng verknüpft damit. Also dass wir ein positives Gefühl bekommen, wenn wir ein Buch in der Hand halten. Aber dazu passt sehr gut meine Abschlussfrage für unser kleines Interview, nämlich: Wie machst du der Branche Mut für die Zukunft?
Bevor ich die Frage beantworte, muss ich noch eine Anekdote erzählen, die jedes Mal passiert, wenn Bücher aus der Druckerei kommen. Ich mache das immer noch, dass ich ein Buch aufschlage und im Buch rieche. Ja, und das ist ja die Emotion. Ja, und wir haben jetzt gerade einen grönländischen Titel gemacht, Bestiarium Grönlandicum, wo es um mythische Wesen geht, und das ist wirklich fantastisch gedruckt. Und wir hatten das Fernsehen da, als zufällig diese Lieferung kam, und meine Frau und ich haben das aufgemacht und ausgepackt, und wir haben beide intuitiv, ohne drüber nachzudenken, in diesem Buch gerochen. Ja, also diese Emotion, die kommt immer noch. Ja, und genau damit mache ich der Branche Mut. Ja, indem ich glaube, dass die Emotion, das echte Buch, das besondere Buch, dass das eine echte Zukunft hat. Aber auch glaube ich, dass die überleben werden, die sich sehr intensiv mit dem Wandel, der jetzt gerade ist, beschäftigen und auseinandersetzen. Und über das, was wir am Anfang geredet haben, diese ganze Technologie, die verursacht auch viel Angst, weil die Veränderungen massiv sind, weil sie unglaublich schnell sind. Aber gleichzeitig, wenn ich verstehe, diese Dinge einzusetzen, dann sind sie auch ein unglaublicher Empowerment. Und das muss man eben für sich, also juristisch machen das andere, ja, ökonomisch muss man das selber machen. Und vor allem muss man sich das auch selber moralisch anschauen, was ich als Verlag vertreten möchte. Und wenn das gut zusammenkommt und einzigartige Bücher nachher hinten rauskommen und wir so fantastische Messen haben wie Frankfurt, Leipzig und vor allem auch die kleinen Buchmessen, dann kann man der Branche, glaube ich, sehr wohl Hoffnung machen.
Das ist doch mal ein klares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das Interview, Sven.
Sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
Ja, das war die Sonderfolge von der Leipziger Buchmesse 2026 mit vielen verschiedenen Eindrücken, Gesprächen und Perspektiven auf das Thema Innovation und die Zukunft unserer Branche. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ihr konntet für euch etwas mitnehmen, etwas lernen, etwas einfach für euch entdecken, was euch vielleicht auch Mut und Motivation für den Rest dieses Jahres gibt. Und freut euch auf noch mehr Folgen unseres Podcasts. Wir haben noch einige spannende weitere Gäste im Petto. Deswegen abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und damit bleibt mir nur noch, euch alles Gute zu wünschen und viele liebe Grüße hier von der Leipziger Buchmesse. Bis bald, euer Erik, und macht's gut.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hosting-Partner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen, der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche, ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.